Wir befassen uns momentan mit dem Thema Jesus. Und also für die, euch, die mich nicht kennt, ich heiße Manuel, ich bin 38 Jahre alt. Ich weiß, ich wollte einfach nur kurz vorstellen für diejenigen, die mich nicht kennen. Ja, ich bin eigentlich Lehrer und bin seit ungefähr 7, 8 Jahren hier in der Gemeinde und habe jetzt die große, das Privileg, euch ein bisschen was hier zu erzählen aus Gottes Wort. Und wir befassen uns eigentlich im Großen und Ganzen, wie gesagt, momentan mit dem Thema Jesus. Das heißt, über die verschiedenen, weiß ich nicht, letzten 3, 4 Monate haben wir uns aus verschiedensten Perspektiven uns Jesus genähert. Also teilweise, über was er gepredigt hat, gab es Thema, es gab ein Thema darüber, über die Wunder, über eigentlich die Person Jesus, was es heißt eigentlich der Begriff Menschensohn, was heißt Gottessohn und so weiter. Und ich habe heute das Thema auf dem Herzen, das heißt Jesu Gebetsleben. Wenn man sich Jesus anguckt, dann fällt erstmal auf, dass er auf jeden Fall ein Mensch war, der gebetet hat. Es ist nicht sehr verwunderlich, dass das so ist. Er kommt aus einem Volk, dem jüdischen Volk, ist aufgewachsen in Israel. Und in diesem Volk war es ganz üblich, dass gebetet wurde, weil das eigentlich Gottes Volk war. Sprich, Gott hatte sich diesem Volk schon mal offenbart. Ciao. Ciao, Akshay. Also wenn ihr das Alte Testament anguckt, dann findet ihr da auch eine Menge Menschen, die beten. Abraham, Mose, Daniel, um nur einige zu nennen. Und ein riesen fettes Buch, das größte Buch der Bibel, die Psalmen, 150 Kapitel lang, das sind eigentlich Gedichte, Lieder, Gebete, eigentlich Gebete in Form von Lied und Gedicht. Ja. Und Jesus entstammt aus diesem Volk und es ist daher eigentlich nicht sehr verwunderlich, dass er ein Mensch war, der gebetet hat. Ich habe zwei Teile heute zu sagen. Einmal, der erste Teil heißt Jesu Vorbild und der zweite Teil heißt Jesu Lehre über das Gebet. Und ich würde einfach gerne, dass wir mal so ein bisschen durch das Evangelium, vor allem das Lukas-Evangelium und das Johannes-Evangelium durchgehen und uns ein paar verschiedene Stellen angucken, bei welchen Stellen Jesus denn gebetet hat. Daher, wer eine Bibel hat, der kann gerne mit aufschlagen. Wer nicht weiß, wie man Bibelstellen aufschlagt, ist auch kein Problem, kann einfach zuhören. Oder sein Handy, wie gesagt, kann man auch mitlesen. Ich fange mal an mit Lukas 3, Vers 21. Das ist Jesus bei seiner Taufe. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurden sein Name Jesus falscher Vers, Entschuldigung. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Das Lukas-Evangelium wird manchmal von manchen Leuten auch das Evangelium des Gebets genannt, weil es aufzeigt, im Gegensatz zu Markus und Matthäus-Evangelium, also den anderen beiden synoptischen Evangelien, die alle eigentlich in ihren Berichten sich relativ viel überschneiden. Aber es zeigt besonders auf, an manchen Stellen, dass Jesus gebetet hat, wo die anderen Evangelien das eigentlich gar nicht erwähnen. Zum Beispiel hier. Da steht, dass Jesus bei seiner Taufe gebetet hat, bevor der Himmel sich geöffnet hat, der Heilige Geist auf ihn herabkam und er diese Stimme gehört hat, also vom Vater im Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an die habe ich Wohlgefallen gefunden. Weiter geht's. Nehmen wir mal Lukas. Oh, jetzt muss ich gucken. Entschuldigung, ich muss mal hier rumsuchen. Ich habe das dummerweise alles auf Hand. Ich kann meine eigenen Hieroglyphen manchmal nicht lesen. Lukas 9, Vers 28. Die Verklärung Jesu. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, das ist übrigens direkt danach, nachdem Petrus gesagt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, und Jesus dann gesagt hat, wenn du mir nachfolgen willst, musst du dich selbst verleugnen und dein Kreuz aufnehmen. Und also, indem es diese Offenbarung an die Jünger gab, Jesus ist nicht nur der Messias, es gibt auch einen Weg zum Kreuz. Ja? Und er sagt hier, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Also hier sehen wir, dass Jesus eine sehr besondere Erfahrung im Gebet hat. Als er betete, also er geht auf den Berg, um zu beten, er sucht sich einen Ort, wo er alleine sein kann. In diesem Fall ein Berg. Jesus hat öfter gerne auf Bergen gebetet, interessanterweise. Und da hat er diese wahnsinnige Erfahrung, ja, dass irgendwie seine Gestalt sich verändert und er in Herrlichkeit erscheint und eben irgendwie Mose und Elia erscheinen. Das heißt, Jesus hat hier eine sehr besondere Erfahrung im Gebet. Dann lesen wir mal Lukas 6, Vers 12, zurückschlagen. Ich mache vielleicht noch eine Uhr an hier, dass ich nicht zu lang mache hier. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, wieder auf den Berg, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Und dann wählte er die 12 Apostel aus, mit Namen. Das heißt, vor dieser extrem wichtigen Entscheidung für Jesus, wen nehme ich als, von dieser großen Menschenmenge, die mir folgt, wen nehme ich als meine Apostel, wen sende ich wen bilde ich aus quasi und wen sende ich aus, verbringt er eine komplette Gebetsnacht, Nacht im Gebet. Es gibt eigentlich nur 2 Nächte, von denen wir wissen, dass Jesus eine komplette Gebetsnacht gemacht hat. Das war einmal hier und einmal, kommen wir später noch zu, im Garten Gethsemane. Ja, also schon interessant. Also es gab in Jesu Gebetsleben, war auf jeden Fall intensiv. Also es gab Zeiten, nicht immer, aber es gab Zeiten, wo er wirklich sich die Zeit genommen hat, eine ganze Nacht lang zu beten. Ja. Lesen wir mal Markus 1, Vers 35. Hier sind wir gerade an einer Stelle, wo Jesus gerade sehr vielen Leuten gedient hat. Und er schreibt Folgendes. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die mit ihm waren, eilten ihm nach. Und sie fanden ihn und sagten ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin, in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Hier ist es so, dass er quasi in so einer Periode des Dienstes ist. Das heißt, am Tag vorher hatte er unheimlich viele Leute geheilt, Dämonen ausgetrieben und hat sich frühmorgens die Zeit genommen, um zu beten. In irgendeiner Form, obwohl ihn irgendwie die ganzen Menschen alle suchen, hat er sich die Zeit genommen und gesagt, ich brauche jetzt mal meine Ruhe und ich brauche jetzt Zeit mit dem Vater sozusagen. Und irgendwie hat er im Gebet halt ist in dieser Auftrag nochmal weiter wichtig geworden, zumindest so interpretiere ich das hier, dass er jetzt weiter muss. Dass er jetzt quasi nicht zu den Leuten zurück soll, die gerade alle voll im Hype sind und so, sondern dass er quasi auf einen anderen Ort weiter soll und zu anderen Menschen weiterreisen soll, die eben noch nicht das Evangelium gehört haben, beziehungsweise wie auch Heilung brauchen. Ganz generell, wenn man über das Thema Gebet redet, ist immer die Gefahr, dass man sich nachher so scheiße fühlt. Also dass man nachher das Gefühl hat, was ich auf gar keinen Fall heute möchte, ja, ist, dass von euch heute jemand hier weggeht und das Gefühl hat irgendwie, oh, mein Gebetslesen ist ja erbärmlich, wenn ich das mit Jesus vergleiche so. Eigentlich sollte ich viel mehr beten, aber irgendwie kriege ich das nicht so richtig hin oder nicht in dieser Weise hin, wie ich sollte oder wie ich es gerne möchte oder wie auch immer. Deshalb fühle ich mich total schlecht, weil ich versuche zwar die ganze Zeit, aber ich kann es eh nicht ändern. So, ja? Das wäre sozusagen das absolute, das würde ich auf jeden Fall vermeiden. Was mir wichtig ist, ja, also ich versuche, das soll heute eine Einladung, also wir wollen uns Jesus angucken, um zu gucken, wie hat er das denn gelebt? Wie sieht eigentlich eine Beziehung mit Gott aus? Wie sieht eigentlich ein Gebetsleben aus? Gott, ja, arbeitet daran, uns umzuwandeln in sein Ebenbild, nach Paulus. Ja, also das heißt, wir werden alle in sein Ebenbild verwandelt. Und dann können wir uns Jesus angucken und gucken, wie hat er eigentlich gelebt? Wie hat er eigentlich gebetet? Das heißt jetzt nicht, dass du genauso beten musst wie Jesus, in Aramäisch und was auch immer, ja, und sonst irgendwie, ja, und die jüdischen Gebetsrituale halten musst. Aber was schon entscheidend ist, ja, Jesus ist schon auch unser Vorbild. Ja, also er hat schon ein vorbildhaftes Gebetsleben gelebt. Na, Jesus hat nicht gesündigt, in keinster Weise. Niemals. Also wir sündigen leider immer wieder. Und nicht nur sozusagen mit Tatsünden, sondern auch manchmal mit Unterlassungssünden. Aber Jesus hat das perfekt gelebt. Er hat auch immer perfekt gebetet. Und das soll jetzt keinen von euch nochmal. Ich glaube, dass Jesu Gebetsleben was Lebendiges hatte. Ich weiß nicht, wie ich das richtig formulieren soll. Es ist nicht so, ja, dass Jesus Gebetsleben, ich glaube nicht, dass Jesus Gebetsleben irgendwie so starr war. Ja, so irgendwie so, ich habe jetzt meine Gebetsliste und dann so, ja. Sondern ich glaube, Jesu Gebetsleben war lebendig. So wie eine Beziehung auch lebendig ist. Ja, manchmal, wenn man in Gruppen betet, dann ist das so, dann empfinde ich das zumindest so, dass der Heilige Geist manchmal bestimmte Geschwister bestimmte Gebete eingibt. Und dann haben die Gebete was Lebendiges. Und ich glaube, dass Jesu Gebet immer so war. Ja? Immer lebendig. Deswegen haben die Leute auch Jesus gefragt, Herr, lehre uns beten. Ja? Weil sie auch das erleben wollten. Und weil sie gesehen haben, wie Gott Jesu Gebete erhört hat. Also verstehe mich nicht falsch, Jesus ist Gott, ja, aber Jesus hat auch gebetet. Ja? Als Mensch, ja, hat Jesus genau wie wir letzten Endes den Zugang zu Gott gesucht im Gebet, in der Hinwendung zu Gott. Ja, machen wir mal weiter. Gehen wir mal zu einer Stelle, wo Jesus sich freut, und zwar in Lukas 10 ist das. Übrigens nur so nebenbei, Jesus hat auch das Tischgebet gesprochen. Ja? Also Jesus hat auch Dankgebete gesprochen. Das heißt, wenn ihr mal in der Bibel lest, ne, es gibt die Stelle, wo er das Brot, also die 5000 speist, ne, da hat er Gott gedankt vorher. Also er hat auch, das Tischgebet ist auch ein biblisches Gebet, nur so nebenbei. Ja? Hier ist es so, dass es eine spezielle Sache gibt, wofür er Gott dankt. Also da ist es so, dass seine Jünger gerade zurückkommen von er hat sie ausgesendet, die 70 Jünger ausgesendet, die haben Gott hat gewirkt und Menschen wurden geheilt, Dämonen sind ausgefahren, die haben das Evangelium verkündet, die sind eigentlich gerade voll happy, die Jünger, sind so, wow, selbst die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und Jesus sagt ihnen dann hier, hey, freut euch nicht darüber, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und dann steht hier Folgendes, und in dieser Stunde, Lukas 10, Vers 21, und in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Er war einfach voll, also glücklich in dem Moment, ja, dass Gott, dass der Vater ihm diese Jünger gegeben hat, die ausgesendet wurden, ja, und dass er das den Menschen offenbart hat, das Evangelium. Er hat es auf einer einen Seite Menschen verborgen, stolzen, weisen, aber er hat es anderen Menschen, Unmündigen, offenbart. Eine andere Sache beim Gebet ist so, auf der einen Seite kann jeder Mensch beten, der den Heiligen Geist hat, beziehungsweise auch selbst wenn du nicht den Heiligen Geist hast, kannst du beten, ja, also im Sinne von zu Gott dich wenden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, ja, also das heißt, wenn du dich zu Gott wendest, wenn du, selbst wenn du noch nie von ihm gehört hast, Kannst du das jetzt tun? Gott ist an jedem Ort, er hört jeden. Ja, Gott ist gleichzeitig natürlich nicht, ja, egal, im Klavier und so, ne? Aber Gott ist, also Gott ist nicht der Ort, aber Gott kann dich überall hören und Gott kann jedes Gebet, ob du es laut aussprichst, ob du es leise aussprichst, ob du den Gedanken aussprichst, hören. Ja, und das heißt, du kannst dich immer und überall zu Gott wenden. Und Jesu Gebetsleben ist natürlich nicht nur, erstreckt sich nicht nur auf Bitten, kommen wir auch noch zu, sondern auch natürlich auf Dank, auf Anbetung. Es geht eigentlich, wie gesagt, um die Beziehung mit Gott, ja, um unser Herz, ja, und darum, wie, ja, ich weiß nicht, wie ich das richtig formulieren soll, ich habe irgendwie mal halb meinen Faden verloren, so, ja. Er hat in einer gewissen Weise auch eine Rolle als Hohepriester für uns, ja, das heißt, wenn wir mal gucken, ne? In Johannes 17, ja, da ist es so, das ist kurz vor dem Kreuz, in der Nacht, also es ist noch vor dem Garten Gethsemane, Johannes 17, Vers 1. Das ist jetzt eine ziemlich lange Passage, die heißt das hohe priesterliche Gebet. Das ist quasi, da hat er das letzte Abendmahl schon hinter sich, hat seine Jünger gelehrt. Die Jünger wissen schon irgendwie, irgendwas kommt jetzt, ganz krass. Jesus redet die ganze Zeit von Traurigkeit und so und irgendwie, ist wie bei einer, er hat vorher gesagt, es ist wie bei einer Schwangerschaft, ja. Ihr seid jetzt traurig, aber nachher werdet ihr euch freuen und so. Und die Jünger haben es überhaupt nicht gecheckt, aber haben es im Gefühl, irgendwas passiert jetzt gleich. Und dann sagt Jesus Folgendes. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir, selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und jetzt haben sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir. Und dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche du durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also hier ist das eins, also das eigentlich vorletzte, nee, nicht vorletzte, das kann man gar nicht sagen. Also ein Gebet Jesu, das ist eigentlich das längste überlieferte Gebet Jesu, was wir auch in der Bibel haben. Und das nennt man auch das hohepriesterliche Gebet, das ist das Gebet halt. Und was zeigt auf jeden Fall, dass Jesus auch mal länger gebetet hat. Ja, also sprich, und dass er sich auch sehr bewusst Zeit genommen hat zu beten, beziehungsweise auch die Worte gewählt hat. Er redet Gott als Vater an. Kommen wir gleich noch zu, wie er Menschen auch also gelehrt hat, dass wir Gott Vater nennen sollen. Ja. Er redet, er hat konkrete Bitten. Er bittet für seine Jünger, für die Kirche, für uns auch schon. Ja. Er bittet dafür, dass sie geheiligt werde in der Wahrheit. Er bittet dafür, dass sie vom Bösen bewahrt wird. Er bittet dafür, dass die Liebe, mit der dass die Liebe, mit der Gott, der Vater Jesus liebt, quasi in uns ist. Ja. Und er betet für noch einige Dinge. Wichtig ist mir nur zu betonen, das Gebet ist auf der einen Seite was komplett Natürliches. Es ist ein bisschen so wie das, auf der einen Seite ist es wie das Atmen, komplett natürlich. Wenn du lebendig wirst, wenn du Christ wirst, wenn du wiedergeboren wirst, dann atmest, also dann wie ein Baby, was aus dem Mutterleib rauskommt, normalerweise atmet, so ist ein Christ. Ja, der kommt auf die Welt und kann sofort eigentlich beten, in einer gewissen Weise. So wie ein Baby schreien oder halt auch atmen kann, kann Christ auch eigentlich sofort beten. Auf der anderen Seite, weil der Heilige Geist in ihm ist und der Heilige Geist das bewirkt. Auf der anderen Seite, ja, ist Gebet aber auch wo man auch was lernen kann. Ja, also du kannst, also es ist ein bisschen so wie, Herr, lehre uns beten. Ja, wenn Jesus der Meinung gewesen wäre, dass man das nicht lernen kann, dann hätte er auch nichts gesagt. Ja, also dann hätte er auch nicht irgendwie das Vaterunser uns gegeben und so. Also sonst, also wäre es ja ein bisschen sinnlos. Ja, also das heißt, irgendwie kann das jedes Baby und auf der anderen Seite keiner von uns, also kann das auslernen. Ja, also es ist bei Gott oft so, ne, dass auf der einen Seite die einfachste Person das kann, auf der anderen Seite, dass es so schwierig ist, dass selbst der beste Experte und beste Pro und was auch immer da also immer noch was dazulernen kann. Ja. Gehen wir zu Gethsemane, Lukas 22. Dort finden wir was ganz Interessantes, und zwar ein bisschen sputen hier. Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf ihn, auf die Erde herabfielen. Und er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Also hier ist Jesus komplett alleine, direkt vorm Kreuz. Also in einem anderen Evangelium steht das noch ein bisschen heftiger geschrieben, dass er seine drei engsten Jünger mit sich genommen hat und die gebeten hat, mit ihm zu wachen und zu beten. Und die sind aber alle eingeschlafen. Und es ist so, dass er im Gebet ja das Kreuz schon vor sich sieht. Ja, er weiß, was passieren wird. Er hat das auch schon vorher prophezeit, was passieren wird. Und er weiß, jetzt ist die Situation gekommen und er kommt zu Gott, dem Vater, im Gebet und bittet erstmal darum, dass dieser Kelch von ihm genommen werde. Ja, das heißt, es ist eine ganz interessante Stelle, weil hier, also Es ist schwierig. Ich kann jetzt nicht, Jesu menschliche Wesen kommt da auch ganz, ganz klar durch. Es war für Jesus nicht schön, am Kreuz zu sterben als Mensch. Es war nicht sozusagen, wo er gesagt hat, so, yay, Halleluja, ja, so, ja, sondern da hat Jesus, das war schwer. Und Jesus weiß, wie es ist, wenn Gott der Vater Nein sagt und ein Gebet nicht auf die Weise hört, wie man es das wünscht. Er hat seinen Willen unter den Willen des Vaters untergeordnet. Er wusste, okay, in dem Kreuz ist auch die Auferstehung drin. Er wusste, aber er hat gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Vater, wenn du das willst, so ist es. Und dadurch hat er die Kraft, und durch diesen Engel auch, hat er die Kraft bekommen, da durchzugehen. Im Gegensatz zu Petrus, der eben nicht gewacht und gebetet hat, sondern eingeschlafen ist, der ihn dann nachher verleugnet hat, hat er quasi irgendwie, also in einer gewissen Weise, ja, hat Jesus in Gethsemane schon ja, das Kreuz irgendwie, wie soll ich das sagen? Ich hoffe, ich sage das nicht falsch, aber das Kreuz irgendwie durchbetet oder so. Ja, also er hat im Gebet die Kraft empfangen, da reinzugehen und den Willen Gottes zu tun, trotz dessen, dass er wusste, was ihm passieren wird, dass die Leute ihn auspeitschen werden, dass er also gekreuzigt wird, dass sie ihn anspucken werden und so weiter. Er wusste das schon vorher und hat im Gebet von Gott die Kraft bekommen, dass er die Last der ganzen Sünde aufgelegt bekommt, ja, da durchzugehen. Ja, also Jesus hat auf jeden Fall, wie gesagt, eine Menge Gebetserhörungen erlebt. Aber er hat, wie gesagt, er versteht auch, wie es ist, wenn es nicht eben so ist. Ja, also, dass das passiert, was man möchte. Also, bis hin, wie gesagt, es gibt eine andere Stelle in Johannes 11, wo Jesus Lazarus von den Toten auferweckt, wo er sagt: Ich danke dir, Vater, dass du das geschenkt hast, sozusagen. Ja, das heißt, es ist beides. Ja. Es gibt Gebetserhörungen, aber es gibt auch Situationen, wo Gott manchmal Nein sagt. Aus seinen Gründen. Das ist auch okay dann. Gut, gehen wir mal zu, was Jesus über das Gebet gelehrt hat und schlagen wir mal auf, das zu Lukas 11, Vers 1. Ich versuche, wie gesagt, dann so einen großen, groben Überblick zu geben, so ein bisschen und mich ein bisschen zu sputen, damit wir nicht. Also, damit es nicht zu lange dauert. Und es geschah, als er in einem Ort war und betete, da sprach er, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach aber zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Mal kurz bis hier, ich mache gleich weiter damit. Jesus lehrte uns, dass wir Gott Vater nennen können. Ja, die Beziehung, dass wir Gott in uns in einer Beziehung sein möchte, natürlich durch Jesus, ja, indem wir ihn Vater nennen können. Und er lehrte, dass das Zentrum des christlichen Lebens ist, dass Gottes Name geheiligt wird, dass Gott im Zentrum ist, dass Gott gepriesen wird. Das ist die große Not in dieser Welt eigentlich, dass Gottes Name überhaupt nicht geehrt wird. Oder ja, in seiner Gemeinde, aber sagen wir mal halt in vielen anderen Orten eben nicht. Dein Reich komme, ja, das Reich Gottes kommt, ja, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet. Ja, und er lehrte auch, unser nötiges Brot gib uns täglich, dass wir für unsere täglichen Bitten beten können. Das ist eigentlich das, was man meistens sofort mit Gebet verbindet. Ja, ich bete dafür, keine Ahnung. Ich habe keine, meine Rechnung nicht bezahlen, bete ich für Geld. Ich kann keine Ahnung, habe irgendwie eine Not, ich habe eine Klausur vor mir oder so. Ich bete dafür, dass ich Kraft kriege und Weisheit kriege, die zu bestehen. Ich habe, weiß ich nicht, ich bin krank oder so, bete für meine Gesundheit. Das ist, was auf Jesus auf jeden Fall uns auch lehrt. Ja, wir sollen ganz konkret Gott um uns alle unsere Nöte anbefehlen. Alle Nöte. Ja, egal was es ist. Es ist nichts zu klein und es ist nichts zu groß. Und er betet auch, er lehrt uns auch, dass wir um Vergebung der Sünden beten sollen, beziehungsweise dass wir auf der einen Seite Menschen vergeben sollen im Gebet und auf der anderen Seite, dass wir auch, dass wir quasi sündig, schuldig sind vor Gott und gleichzeitig im Vertrauen auf Gottes Vergebung beten sollen. Okay? Wenn jemand betet, vergib mir meine Sünden, dann heißt das, er soll schon auch glaubend beten. Ja? Also nicht so, vergib mir meine Sünden, aber sie werden ja doch nicht vergeben, sondern so, also vergib mir meine Sünden im Vertrauen darauf, er macht das. Ja, er wird das, er hört diese Gebete, wenn die ernst gemeint sind. Ja? Vers 5, und er sprach zu ihnen, wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir drei Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener würde von innen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Also Jesus lehrt uns, unverschämt zu beten. Du kannst ruhig mal ein unverschämtes Gebet sprechen. Also ruhig mal groß denken oder so. Ja? Ich meine es ernsthaft. Ich hab die Geschichte gehört von, da war ein Pastor, es war in der Ukraine, wo meine Frau herkommt, ne? Der hat die Gemeinde, die wollte irgendwie einen Bus haben oder so, oder so einen kleinen Bus irgendwie, damit die irgendwie in eine andere Stadt fahren können, um dort einen Kinderdienst zu machen oder so, ja. Und der Pastor hat gedacht so, ja, okay, lass sie mal beten und so, es wird eh nicht passieren, ja. Und tatsächlich hat er sich geirrt, ja, Gott hat wirklich diesen Bus geschenkt, ja, und sie haben dann diesen Dienst dort gemacht. Also, und für die ganze Gemeinde war es toll, weil sie einfach gesehen haben, also Gott, sogar der Pastor kann, na gut, das war jetzt nicht die Lehre, dass der Pastor sich auch mal irren kann, aber es war eher so, dass die ganze Gemeinde ermutigt war und selbst, also für den Pastor, das einfach voll die Ermutigung war, hey, Gott wollte das geben, ja, und ich habe es noch nicht, das ist einfach voll cool, ne. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wenn von euch der Vater ist, wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm stattdessen Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bäte, wird er ihm doch nicht einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also ich würde meiner Tochter niemals einen Skorpion in die Hand drücken. Ja, nie. Ja, also die ist 2, ja, wenn die sagt, Papa, Lala, ja, hier, ich will was auch immer, keine Ahnung, Blabla heißt bei ihr Würstchen, ja, Blabla, ja, so, ich würde da niemals quasi irgendwie, in, was auch immer, ja, irgendwas anderes, also was Schlimmes in die Hand geben, ein Messer oder so, hier, ja, never, ja, und glaubt ihr das, wenn ich schon, der ich ein Sünder bin, ja, schon, also Heiliger und gleichzeitig ein Sünder, ja, aber wenn ich schon, Gott ist viel besser, Gott ist viel gütiger, viel gnädiger, viel größer, viel weiser, als wir es jemals uns denken können. Ja? So wie Gott in der Bibel sich offenbart. Lest mal nach über Gottes Eigenschaften. Gott ist gut. Ja, Gott ist unglaublich weise. Ist unser Bild von Gott viel zu klein. Also oft denken wir, packen wir ihn in so eine Box und denken, du kannst nur so wirken. Dabei ist Gott viel größer. Ja, hat ganz andere Möglichkeiten, als uns jemals einfallen konnte. Matthäus 6. Okay, ich bin schon ziemlich durch hier. Vers 5 ist eine ähnliche Stelle, aber die hat noch ein paar andere Impulse, deswegen würde ich die gerne auch noch lesen. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, so sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willens erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Er sagt, wir sollen keine Heuchler sein. Das heißt, wir sollen nichts vorspielen. Wir sollen nicht beten, um anderen Menschen zu gefallen. Das ist leider manchmal so. Ich kenne das von mir selber, ja, dass man betet und dann merkt man irgendwie, mein Gebet geht gar nicht irgendwie zu Gott. Das ist irgendwie so, da gibt es andere Leute, denen möchte ich gefallen oder was auch immer. Und Jesus sagt, das Gebet nützt nichts, wenn das so ist. Okay? Wenn ein Gebet, wenn du was so sprichst, damit andere Leute von dir beeindruckt sind, ist einfach leer. Ja, das wird Gott auch nicht hören in diesem Sinne. Ja. Und wenn du betest, sollst du halt so beten, ja, dass es wirklich um die Beziehung mit dir und Gott geht. Du sprichst zu Gott. Ja, und er kennt dich und wird dich hören, ja, im Verborgenen. Und wir sollen nicht viel labern. Es ist immer ein Problem manchmal im Gebetstreffen, ja, wenn Leute so lange beten. Und ich bekenne mich auch manchmal schuldig, ja. Es ist nicht so, dass ich immer, obwohl es manchmal dran ist, lang zu beten. Jesus hat auch im hohepriesterlichen Gebet lang gebetet, ja. Aber wenn es im Gebetstreffen ist, ist es oft nicht lang dran, lang zu beten, sondern meistens ist es der Geist eher so, dass er relativ, ja, also wenn du 20 Minuten betest, ja, dann ist meistens irgendwas schief, ja. Ich verstehe mich nicht falsch, ja. Es kann wirklich mal vom Geist geführt sein. Ich will das jetzt nicht verdammen, ja. Ich sage nur, meine Erfahrung ist, je länger die Gebete dauern, desto weniger sind sie meist vom Geist geführt, wenn es eine Gebetsgruppe ist. Ja, also, weil eben es auch um die Liebe geht, darum den anderen Geschwistern auch mal einen Raum zu geben, zu beten und so. Ja, es ist nicht unbedingt, und der Geist kann das auch durch verschiedene Personen sprechen. Ja, also, es ist oft so, dass wenn man betet, dann hat man was auf dem Herzen zu beten und dann betet irgendwie die andere Person das vor einem. Ja, dann ist halt der Geist, der Heilige Geist wirkt dann. Ja, aber Gott weiß schon, was wir bitten. Wir brauchen nicht viel reden machen. Wir brauchen auch Gott nicht unbedingt alles erklären. Das ist auch so eine Ambivalenz. Auf der einen Seite möchte Gott, dass wir ihm die Sachen sagen, wie wir uns fühlen. Er möchte, dass wir ihm wirklich Sachen vom Herzen reden. Das ist auch der Grund, warum wir Gott Sachen erzählen, die er sowieso schon weiß. Jesus hat im hohepriesterlichen Gebet Gott Sachen erzählt, die er sowieso schon wusste. Er sagt, ja, die hast du mir gegeben, die Jünger. So, ja, und eigentlich sind sie dein, weil und so weiter und so und so und so, hat er ihm gesagt, ja. Wusste Gott alles schon vorher. Aber Jesus hat es auf dem Herzen gehabt, das so auszudrücken. Manchmal ist es wichtig, dass du auch deine Gefühle und deine Gedanken und so im Gebet Gott wirklich mal sagst. Ja, ich fühle mich scheiße, deswegen. Ja, ich fühle mich, das hat mich echt gefreut. Gott möchte in dieser Beziehung so mit dir sein, dass du ihm auch diese Dinge sagen kannst. Gleichzeitig, ne, wenn es ums öffentliche Gebet geht, ist das nicht immer so gut. Also sprich, da ist es eher dran, halt wie gesagt, aus meiner Sicht lehrt Jesus sich auf jeden Fall kurz zu beten und nicht so, soll kein Geplapper werden. Du musst es auch wirklich meinen, was du betest. Ja. Wie sollen wir beten? Wir sollen, ich denke, authentisch und echt beten, kurz, für die täglichen Bedürfnisse, anhaltend, alle Zeit, das kommen wir gleich noch zu, demütig im Vertrauen auf Gott, vergebend, Vergebung empfangend. Jesus hat auch noch gelehrt, für Arbeit in der Ernte zu beten, Matthäus 9. Ja, er hat gebetet, ich spring gleich, also vor, dass wir halt auch vor Versuchen bewahrt werden sollen, hat er gesagt, dass wir das auch beten sollen, um Bewahrung beten sollen. Aber Matthäus 9 sagt ja auch noch eine ganz krasse Sache. Er sagt, die Ernte ist zwar groß, Vers 37, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Also hier ist eine ganz konkrete Bitte oder ja, eine ganz konkrete Sache, für die Jesus möchte, dass man betet, und zwar, dass Gott Leute rausschickt in seine Ernte. Die Ernte ist in diesem Fall die Welt letzten Endes, und Gott möchte, dass wir die Menschen, also Gott möchte, dass die Menschen das Evangelium hören, und Gott möchte, dass die Menschen gerettet werden. Gott möchte den Menschen begegnen. Gott möchte die Menschen in die Beziehung zu ihm zurückführen. Ja. Und er beschreibt es in diesem Bild von einem Arbeiter in der Ernte. Ein Arbeiter in der Ernte ist jemand, der von Gott gebraucht wird, um Menschen zu ihm zu bringen. Ja, um Menschen einzuladen zu Gott. Er möchte, dass wir vertrauend bitten, Gott alles zuzutrauen. Ja, es gibt auf dem Gebet liegen riesengroße Verheißungen auch. Also wenn du sagst, wenn du da also und halt wirklich im Vertrauen darauf, dass Gottes Macht groß ist und dass Gottes Wille gut ist. Ja, also Jesus hat so Sachen gesagt wie in Johannes 15 zum Beispiel. Ja, ich lese eine von diesen Verheißungen vor. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es wird euch geschehen. Ja, es gibt so 3-4 Verse in der Bibel, wo Jesus das so redet, dass er sagt, wenn du kannst beten, was du willst, wenn du in meinem Willen bleibst, wenn du in meinem Wort bleibst, und es wird passieren. Ja, also das heißt, wir können Gott alles zutrauen im Gebet. Gott ist nichts unmöglich. Und wir sollen auf jeden Fall es ist gut, auch für andere zu beten. Zumindest ist das auch das Vorbild Jesu. Lukas 22 hat Jesus für Simon Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Ja, steht geschrieben, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Übrigens, eine der letzten Dinge vor Jesu Tod, oder eigentlich die letzte Sache vor Jesu Tod, war ein Gebet. Ja, Jesus hat gebetet, erstmal, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann hat er gebetet, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann ist er gestorben. Und nachdem er wieder auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist, steht Jesus jetzt zur Rechten Gottes des Vaters und betet für uns. Es wird geschrieben in Hebräer 4, damit schließe ich auch jetzt. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel geschritten ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Okay? Jesus hat uns hat uns erstmal gelehrt zu beten. Ist übrigens interessant, Jesus hat nicht so viel über das Gebet geredet eigentlich. Ich habe jetzt die ganzen Stellen vorgelesen, ein paar, zwei, drei habe ich weggelassen, aber im Prinzip haben wir uns ziemlich viele Stellen angeguckt. So viel ist das gar nicht. Ja, also, wenn man die Evangelien liest, dann kommt man nur so sporadisch an bestimmte Stellen, wo Jesus über das Gebet redet. Es gibt andere Themen, die sind viel wichtiger im Evangelium. Geld zum Beispiel. Ja, jedes irgendwie dritte Gleichnis geht um Geld. Ja, also muss man, also, oder ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja, okay, aber guck mir das mal an. Ja. Aber wieder den Faden verloren. Was ich sagen will, ist einfach, Jesus hat uns gelehrt zu beten und er war uns ein Vorbild im Gebet. Und und wir können alle sozusagen in unserer Beziehung zu Gott auf jeden Fall von ihm eine Menge lernen. Und das ist, was ich mir wünsche. Ja, dass wir halt von Christus, von Jesus lernen. Was es bedeutet eigentlich, die Beziehung mit Gott, was Gebet eigentlich bedeutet, was eigentlich Gebet ist. Ja, gut. Und ein letzter Gedanke. Wofür ist Jesus gestorben? Der Tod Jesu hat es uns ermöglicht, dass wir jetzt im Gebet an jedem Ort in der Welt sofort zu Gott kommen können. Okay? Das war vorher, vor dem Tod Jesu, nicht so. Vor dem Tod Jesu musst du zum Tempel nach Jerusalem gehen und dort ein Schaf opfern, wenn du mit Gott in Gemeinschaft haben wolltest. Ja? Das hat Gott so gegeben. Ja, und durch den Tod Jesu haben alle Menschen jetzt sofort Zugang zu Gott, wenn sie das möchten, weil er durch sein Blut für unsere Schuld bezahlt hat, durch seinen Tod. Ja? Und wir direkt diesen Zugang zu Gott haben können und in der Gemeinschaft mit ihm frei werden, Freude haben und ewiges Leben kriegen können. Genau. Was nicht heißt, dass man in dieser Welt, ja, dass alles immer total schön ist und dass quasi, was auch immer, ja, ein Christ nicht auch durch total schwierige Zeiten haben gehen kann und so. Das, ja, nur so nebenbei. Ich würde gerne zum Abschluss beten und würde euch einladen, wenn ihr Lust habt, gleich noch zu bleiben und ein bisschen in Kleingruppen gemeinsam zu beten, sozusagen. Aber das ist natürlich eben freigestellt. Wir haben sonst auch noch eine Zeit im Café da, auch Zeit zum Sprechen, wenn euch sonst was auf dem Herzen liegt. Ja, ihr könnt auch gerne, wie gesagt, einen von uns Mitarbeitern ansprechen, wer sagt, ich habe da eine Frage oder ich weiß ich nicht, ich würde gerne mal für mich beten lassen, ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwas, wofür ich gerne halt mal beten würde oder, also fühlt euch einfach frei, uns kennenzulernen besser oder einfach zusammen zu beten. Wir haben das öfter, wie gesagt, so gemacht, dass wir hier dann auch so Kleingruppen hatten. Wenn du das möchtest, dann nimm einfach daran teil. Du kannst aber auch jemanden einzeln ansprechen oder eben haben wir dann auch gleich Zeit im Café. Okay? Vater, danke. Danke, dass du so unglaublich gut bist und dass du Freude uns geben möchtest und mit Freude uns erfüllen möchtest, auch im Gebet. Und ich bitte dich darum, dass du uns das besser aufschließt und erklärst, was echtes Gebet eigentlich wirklich ist. Vater, ich habe auch oft Worthülsen teilweise manchmal gebetet und da möchte ich auch um Vergebung bitten und bitten, dass du hilfst, uns echt authentisch auch zu lernen, Herr, was es bedeutet, zu beten. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns vor Versuchung bewahrst. Bete, dass dein Name in unserem Leben geheiligt wird, Herr. Bitte dich, dass du uns, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht, Herr. Und bete darum einfach auch, Herr, dass du uns alles das gibst, was wir brauchen. Herr, du weißt all unsere Nöte, Herr. Ist, glaube ich, besser, wenn man die konkret anspricht und nochmal ausbetet, aber du kennst unsere Herzen und ich bete darum, dass du uns mit allem versorgst, was wir brauchen, dass du uns bewahrst vor dem Bösen, dass du uns erlöst von dem Bösen, bewahrst vor Versuchung, Herr. Und wir möchten dir echt begegnen, wir möchten dich besser kennenlernen und ich bete einfach, dass du uns segnest, in Jesu Namen. Amen.